Schutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.
Hi Carsten.
Hallo Alex.
Da sitzen wir wieder hier zusammen beim Systemversteher-Podcast. Heute mit einem etwas intensiveren Thema. Wir wollen reden über sexualisierte Gewalt. Wir haben das in der letzten Folge angeteasert. Wollen wir noch was dazu sagen vorab?
Ich glaube schon. Ich finde, das ist nochmal ein sehr spezielles Thema und vor allem auch deswegen, dass wenn Menschen eigene Erfahrungen mitbringen in dem Bereich, vielleicht auch Vorbelastung mitbringen, vielleicht sogar Vortraumatisierung mitbringen, das ist, glaube ich, ein Thema, wo es unsere Aufgabe ist, auch nochmal zu sagen, achtet gut auf euch. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist nichts für mich, dann steigt einfach beim übernächsten Podcast wieder ein. Wenn ihr denkt, das Thema interessiert mich und zwischendurch merkt, mir geht's nicht gut, so dann sucht euch Menschen, mit denen ihr sprechen könnt. Wir setzen in die Shownotes auch nochmal Nummern an, die man sich wenden kann. Und ansonsten freuen wir uns trotzdem auf einen anspruchsvollen Podcast, der sich nämlich mit einem wirklich wichtigen Thema beschäftigt. Wir glauben, dass das sehr, sehr relevant ist.
Also an der Stelle, wenn ihr euch angesprochen fühlt, fühlt da gut in euch rein und achtet gut auf euch. Und ansonsten steigen wir ein. Wir wollen heute sprechen nicht über Einzelfälle, sondern über sexualisierte Gewalt im systemischen Kontext, im institutionellen Kontext. Und ich habe dir eine Zahl mitgebracht. Und zwar, dass es in 2024 über 16.000 Fälle von sexualisiertem Kindesmissbrauch in Deutschland angezeigt wurden. Und gleichzeitig gehen Fachstellen davon aus, dass es über 1 Million betroffene Kinder sein können. Die Dunkelziffer ist riesig. Es gibt verschiedene Gründe, warum es so eine große Differenz zwischen der Dunkelziffer und den belegbaren angezeigten Zahlen gibt. Das ist total krass. Wir als Institution sehen, dass das bedeutet, dass es nur die Spitze des massiven Eisbergs, den dieses Thema mit sich bringt.
Ich glaube, es gibt wenig Themen, die so viel Potenzial haben, dass sie verdrängt werden, nicht ausgesprochen werden, dass sie so diesen Charakter des Unaussprechlichen haben. Und deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass es hier eine Riesendiskrepanz gibt zwischen angezeigten Fällen und der Dunkelziffer. Da sind ja alle seriösen Dunkelfeldforschungen relativ einig, dass wir es hier wirklich mit der großen Dunkelziffer zu tun haben. Denn wir haben es bei dem Thema mit Scham zu tun. Und Scham, sich schämen, das ist ja tatsächlich etwas, was es immer hinderlich macht, über Dinge zu sprechen. Und tatsächlich wären wir da auch schon bei einer der ersten Täterstrategien. Aber ich glaube, so weit sind wir jetzt noch gar nicht.
Weiß ich nicht, denn mein Gedanke gerade dazu war zu sagen, Scham ist die Seite oder das Gefühl, was oft auf der Seite der Betroffenen herrscht. Und wenn wir aber auf die Täterinnenseite gucken, dann müssen wir verstehen, dass Täter strategisch handeln, was dieses Thema angeht, dass sexualisierte Gewalt nicht zufällig passiert. Also wenn wir auf Täterstrategien gucken, dann nennt man das Grooming, diese Einstiegsanbahnungsphase. Und dann ist es so, dass oft in scheinbar harmlosen Dingen passiert, die Anbahnung von sexualisierter Gewalt, bis es dann kippt. Was glaubst du, wann kippt's?
Ich würde das tatsächlich ein bisschen anders noch beschreiben. Also Grooming ist ein Begriff, der jetzt gerade in der letzten Zeit ja sehr an Popularität gewonnen hat und man darüber auch in der Art und Weise spricht. Ich würde immer einen Schritt vorher anfangen. Wenn Täter sexualisierte Gewalt ausüben wollen, dann brauchen sie dafür etwas. Also das fängt mal damit an, wenn du über keinerlei Sozialkompetenz verfügst, dann wird es relativ schwierig werden, als Täter sexualisierte Gewalt auszuüben, ohne dass jemand dich direkt anzeigt. Es wird sogar schwierig werden, überhaupt so viel Nähe herzustellen, dass es zu einem sexuellen Übergriff kommen kann. Das heißt, wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass wir es bei Tätern von sexualisierter Gewalt ganz häufig mit Menschen zu tun haben, die über eine sehr, sehr hohe soziale Kompetenz verfügen. Denn ohne soziale Kompetenz ist es nicht zu machen. Das klingt paradox bei dem Thema, Aber wenn du da nicht gewisse Grundfertigkeiten mitbringst, dann wird das mal nichts. Und das klingt so erschreckend, macht es aber so wichtig, weil du als Institution genau das im Blick haben musst. Und wenn du von aufgedeckten Taten hörst, in Kindergärten oder in anderen Einrichtungen oder so, die Reaktionen sind häufig, die ähneln sich häufig. Die Reaktion ist oft, also bei dem, da hätte ich das jetzt ja am allerwenigsten erwartet. Das war doch immer der Netteste und der bei jedem Fest mitgeholfen hat und der bei jedem Problem zur Seite gestanden hat und ähnliches. Das ist keine einzelne Reaktion, das kommt relativ häufig vor. Das heißt, Täter gehen sehr strategisch vor. Sie bringen aber eben auch Eigenschaften mit, die wir nicht mit Gewalt in Verbindung bringen würden, die aber im Bereich von sexualisierter Gewalt definitiv als Waffe eingesetzt werden.
Ich hatte gerade bei deinen Beschreibungen so einen kurzen Gedanken, dass ich mich gefragt habe, ob du eine Idee dazu hast, wie es zu dieser Diskrepanz kommt von dem, den wir uns als klassischen Täter vorstellen, und demjenigen, wo wir, wenn wir über aufgedeckte Fälle sprechen, du hast gerade gesagt, wo wir dann wissen, okay, das ist ein Täter, eine Täterin. Wie kommt diese Diskrepanz zustande? Was glaubst du? Weil oft, wenn wir so in Beschreibungen, auch in bildlichen Beschreibungen denken, dann visualisieren wir was ganz anderes als das, was wir vorfinden. Wir schreiben andere Charaktereigenschaften zu, als das, was im Alltag erlebt worden ist. Was glaubst du, woher kommt diese Diskrepanz?
Ja, genau, wir denken an Monster. Wir denken, dass man diese Widerwärtigkeit, die es ja mit sich bringt, ja, wenn du ein hilfloses Opfer sexuell ausnutzt, das ist widerwärtig. Und wir denken, dass man das sieht. Du stellst dir das vor und dir krümmt sich der Magen und dann denkst du, das muss man doch sehen. Aber da braucht man ja nur einen Schritt weiter denken. Also wenn man das sofort sehen würde, dann würden ja alle sofort weglaufen. Dann wäre es ja völlig ungefährlich. Das wäre ja schön, wenn das so wäre. Aber so ist es eben nicht. Vielleicht kann man ein bisschen tiefer reingehen, weil ich tatsächlich in dem Feld mich jetzt wirklich lange Jahre damit beschäftigt habe, auch aus täterstrategischer Sicht, weil das dazu führt, nur dann, wenn du dich mit Täterstrategien auseinandersetzt, kannst du als Institution dafür sorgen, dass du dich relativ gut schützt, was du nie zu 100% kannst übrigens, aber wenn du dich überhaupt schützen willst, dann musst du dich in Täterstrategien reindenken. Also ein Täter, der jetzt vorhat, sexualisierte Gewalt an einem Kind, an einem Jugendlichen zu verüben, der braucht ja mehrere Dinge. Erstmal, das allererste ist Exklusivität. Also du kannst ja ein Kind nicht missbrauchen, wenn 5 andere zugucken, die das nicht wollen. Also musst du Exklusivität herstellen. Wie stellst du Exklusivität her? Erstens durch besonderes Engagement. Also ich bin dann derjenige, der sagt, ich gebe nochmal extra Stunden in Englisch-Nachhilfe. Ich bin derjenige, der alleine da ist, um nochmal ganz besonders darüber zu sprechen, wie jetzt vielleicht der Tag verlaufen hat, der jetzt das Mädchen oder den Jungen besonders belastet hat. Ich bin derjenige, der diese Exklusivität dann herstellt über Beziehung. Auch Beziehung kann ich so gestalten, dass Exklusivität herzustellen ist, indem ich mich besonders dafür interessiere, wie es dir geht, indem ich mich besonders dafür interessiere, was bei dir so vor sich geht und indem ich mich dann eben auch zur Verfügung stelle, dann da zu sein, wenn es dir schlecht geht und ähnliches. Und du merkst ja schon, während ich spreche, das sind ja alles Dinge, die würden wir, also ein Teil dieser Dinge würden wir auch von sehr, sehr guten Mitarbeitern erwarten. So, das absolut. Macht, ne?
Das
und
ist die Krux dann,
das ist die absolute Krux dabei. Ich habe schon mit Institutionen gearbeitet, wenn ich denen dann gesagt habe, ja, diese besonders engagierten Mitarbeiter, die dann länger da bleiben, das sind Voraussetzungen, weil du nur so Exklusivität herstellen kannst. Und dann gibt's natürlich Menschen, die sagen, ja toll, also sind dann alle, die besonders engagiert arbeiten, verdächtig? Natürlich nicht. Aber umgekehrt wird ein Schuh raus. Du kannst nicht einen sexuellen Missbrauch verüben, wenn dann noch alle anderen da sind. Das geht eben nicht. Also das heißt, wir müssen es immer von der Seite aus betrachten, wenn wir das Thema verstehen wollen. Also Sozialkompetenz, Exklusivität und Planung. Also das sind immer geplante Handlungen, die nie spontan passieren. Sexualisierte Gewalt findet nie spontan statt, sondern findet immer mit ganz langem Atem, ganz langem Vorlauf und einer unfassbar gut strukturierten Planung statt. Wir müssen uns nichts vormachen. Diese Menschen, die das verüben, vor allem in ihren Netzwerken, sind professionell durchorganisiert und saumäßig gut geplant. Und das macht sie so wahnsinnig gefährlich. Das sind nicht irgendwelche Trottel, die losgehen, morgens aufwachen und denken, ich will mein Kind missbrauchen. Also es gibt Einzeltäter, klar, ne? Aber es gibt mittlerweile so viele Vernetzungen und Netzwerke. Und bei denen muss man mal ganz klar sagen, das ist eine organisierte Form von Kriminalität, die übrigens ja mittlerweile auch hinüberreicht in Dinge, wo dann nicht nur der Missbrauch an sich zählt, sondern aus dem Missbrauch wird auch noch finanzielles Kapital geschlagen.
Und das ist das, was ich zu Beginn meinte mit, wir müssen, wenn wir da drauf gucken, begreifen, das ist strategisch, das hat eine Anbahnungsphase, das ist genau das, was ich damit meinte, nämlich zu sagen, es passiert nicht spontan, es wird sich nicht mal eben dafür entschieden, jetzt einen sexuellen Missbrauch auszuüben, sondern das hat Vorbereitung, wie du sagst, das hat Planung, da geht es um Privilegien, da geht es um Machtmissbrauch, da geht es um Beziehungsgestaltung, ne? Also du sagst es gerade, was wir für ein Mitarbeitenden auch uns wünschen würden. Genau das ist an vielen Punkten eben die Schwierigkeit, gerade im institutionellen Kontext zu sagen, wir wünschen uns Mitarbeitende, die was reingeben. Wir haben das in einer der ersten Folgen gesagt, zu sagen, boah, die Reflexionsfähigkeit, Beziehung zu gestalten, bedeutet sich selbst auch ein Stück weit mit reinzugeben. Und all das sind auch Sachen, die wünschenswert sind. Wir wünschen uns Pädagogen und PädagogInnen, die sich Zeit nehmen, die Beziehung gestalten wollen, die sagen, und ich gehe für dich die Extrameile im Zweifel, weil unsere Haltung ja auch ist, an Kindern dran zu bleiben, Perspektiven zu geben und wirklich auch ausdauernd zu sagen, du hast einen guten Grund und da sind wir am Start bei dir. Und das ist die Krux, dass wir genau das wollen und darin so viel Potenzial liegt für Täter. Und deshalb sagst du es völlig richtig, wir müssen uns damit beschäftigen und eben diese zwei Komponenten sehen. Das ist einmal die strukturelle Geschichte, das ist absolut gewaltvoll, das ist maximal organisiert und die finanzielle Komponente ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein großer Markt, so schrecklich das klingt.
Die Gewalt, die dort stattfindet und die in sexualisierter Form stattfindet, findet in eingebettet in Handlungsweisen statt, die jetzt auf den ersten Blick gar nicht verdächtig wirken. Es gibt eben den einen Unterschied zu einem, ich sag mal, positiven, engagierten Mitarbeiter. Und das ist, dass das Ziel dieser Handlung nicht das Helfen ist. Das Ziel dieser Handlung eben nicht ist, dem Kind weiterzuhelfen, sondern das Ziel dieser Handlung ist, dem Kind zu schaden, um selbst sexuelle Befriedigung zu erreichen. Also ich nutze ein hilfloses, ein wehrloses Gegenüber aus, um selbst sexuelle Befriedigung zu erreichen. Und dieses zielvolle Vorgehen mit diesem Inhalt, das löst, wenn du lernst, achtsam zu schauen, das löst häufig etwas aus. Und da bin ich bei einem ganz entscheidenden Punkt. Wenn wir das so hören, dann denken wir oft, ah, ich bin dem völlig hilflos ausgeliefert. Gott, wie soll ich das nur unterscheiden? Also wie soll das überhaupt funktionieren? Was kann ich überhaupt tun? Und es gibt natürlich keine hundertprozentige Antwort darauf. Aber eins würde ich schon sagen, du kriegst ein Gefühl dafür, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Weil es ist eben was anderes, ob ich mich mit Anna unterhalte, weil es Anna schlecht geht und ich Anna helfen möchte, oder ob ich mich mit Anna unterhalte, weil es Anna schlecht geht, um Anna zu missbrauchen. Das ist ein anderes, das fühlt sich anders an, das hat eine andere Farbe. Und ich will nicht sagen, dass man das immer und jedes Mal erkennt. Ich will aber schon sagen, nimm ernst, wenn du etwas wahrnimmst, wo du sagst, ey, ich kann das gar nicht näher beschreiben, aber es fühlt sich irgendwie schräg an, es fühlt sich irgendwie komisch an. Und das ernst zu nehmen, und das heißt übrigens nicht, dass du zu 200% recht hast und dass es dann so ist, aber das überhaupt erstmal ernst zu nehmen und zu sagen, das schiebe ich jetzt nicht sofort zur Seite, sondern damit gehe ich irgendwo hin. Damit spreche ich vielleicht mal mit einem Kollegen. Damit, das schiebe ich nicht komplett zur Seite. Und wenn es dann Strukturen gibt, die sagen, hey, dafür, auch für dein komisches Bauchgefühl, haben wir hier etwas. Und in dieser Struktur gibt es einen Ort für dein komisches Bauchgefühl. Das ist schon mal das allererste, was wichtig ist, wenn du überhaupt versuchen willst, den Tätern Einhalt zu gebieten.
Es ist genau das, ne? Es ist so diese Minimalverschiebung von Grenzen in den kleinen Momenten. Es ist nicht was, wo man sagt, boah, jetzt, da ist es ganz klar dran. hier sehen wir direkt eine Missbrauchsstruktur, sondern es ist eben genau dieser kleine Moment, der was in uns auslöst, ob wir es Bauchgefühl, Intuition, wie auch immer man es nennen will, welchen Rahmen oder welches Wort man dem geben will. Aber dieser Moment, wo es stockt und in einem spürbar wird, hier stimmt was nicht, das fühlt sich komisch an, da ist irgendwie Schieflage. Damit ganz, ganz achtsam umzugehen, dem Raum zu geben. Du hast das eben gesagt, wenn es so Strukturen gibt, ich spanne mal gern den Bogen so auf unseren Träger auch nochmal. Wir haben Strukturen dafür, weil wir versuchen, genau das zu geben, nämlich einen achtsamen Umgang damit, Raum zu geben und zu sagen, wir prüfen das. Keiner sagt, das ist ein Fakt zu der Stelle. Und keiner sagt, man muss sich sicher sein oder wir wissen das dann. Ne, genau darum geht's, eben Raum zu geben, dass wir im Zweifel noch nicht sicher sind. Aber es gibt einen Ort, da gehe ich damit hin und wir prüfen das. Wir prüfen das in beide Richtungen übrigens, zum Schutz unserer Mitarbeitenden und zum Schutz unserer Kinder und Jugendlichen. Und deshalb prüfen wir das sehr genau und deshalb darf bei uns alles gesagt werden. Wir haben Räume dafür geschaffen, im wortwörtlichen und im übertragenen Sinne, in denen jedes Bauchgefühl erstmal stattfinden darf, in denen wir sortieren, reflektieren. Darf das, auch wenn es eine sicherlich herausfordernde Aufgabe ist, als Teil auch meiner Aufgaben und meines Aufgabenfeldes haben, zu sagen, bei mir gibt es die Möglichkeit, Anlaufstelle zu finden, Raum zu finden, das zu reflektieren. Das ist nicht immer leicht, das macht auch was mit einem persönlich. Ich will da ganz ehrlich sein, gerade solche Gespräche gehen nicht spurlos an mir vorbei und gebe ich auch nicht an der Büroklinke ab, wenn ich mich auf den Weg nach Hause mache, weil sie was in uns bewegen. Und trotzdem bin ich froh, dass ich Teil von dieser Reflexionskultur sein kann, um Schutz zu gestalten, um eben diesem Bauchgefühl Raum zu geben und dann zu gucken, was haben wir hier, was für einen Umgang finden wir und raus aus der Wahrnehmung des Einzelnen wieder rein in die Reflexion und in eingebettete Hierarchieverantwortung. Und genau das braucht es eben auch. Klare Verantwortlichkeiten ist ein Schutzfaktor, ist ein Entgegenwirken von Täterstrategien. Es gibt klare Regeln, klare Strukturen, klare Rahmenbedingungen, die eben dieses Einwirren ins Netzwerk, ins System, das Verfolgen des strategischen Plans komplizierter machen. Klare Verantwortlichkeiten und nicht, du hast das ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe, mal irgendwann gesagt und ich benutze das in relativ vielen Teambesuchen, so eine geteilte Verantwortungslosigkeit, dass wir der entgegenwirken wollen und dass es klare Verantwortlichkeiten braucht und die ein großer Faktor von Schutz sind.
Das ist ein erster Interventionsimpuls oder eine erste Interventionsmöglichkeit, Bauchgefühl ernst nehmen, dann in die Reflexion zu kommen, dann zu operationalisieren, zu merken, okay, ist das Bauchgefühl von der Linsensuppe gestern oder ist es wirklich etwas, was sich erhärtet und wo du im weiteren Gespräch darüber merkst, nee, da gibt's aber ganz, ganz konkret Dinge, die auch merkwürdig sind. So, wir kommen ja gleich noch zu weiteren Interventionsmöglichkeiten. Ich will nur noch zur Täterstrategie noch zwei, drei andere Sachen sagen, weil ich glaube, da sind wir noch nicht ganz am Ende damit. Wir haben davon gesprochen, Exklusivität, wir haben gesagt, soziale Kompetenz. Und das Dritte ist ja, als Täter brauche ich Geheimniswahrung. Das heißt, als Täter muss ich es hinkriegen, dass das Kind nicht darüber spricht. Und dafür gibt es eben bei Tätern verschiedene Strategien. Man macht das je nach Alter, wird mit Angst agiert. Ne? Wenn du das sagst, dann stirbst du oder dann stirbt ein wichtiger Verwandter oder dann bringe ich deine Mutter um. Oder da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mit Angst zu agieren und Kindern Angst zu machen, was passiert, wenn du das jetzt aussprichst? So, dir wird niemand glauben. Was übrigens häufig stimmt, Kinder wenden sich im Schnitt bis zu 7-mal an Menschen, bis ihnen mal irgendwann jemand zuhört, dass da etwas passiert. Und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass alle Menschen, denen sie vorher begegnet sind, so böse sind, sondern es hat damit zu tun, dass es so unvorstellbar ist für viele. Und deswegen sind Täter so erfolgreich. Und dann wenden sich Kinder an Erwachsene sogar und machen die Erfahrung, mir wird aber gar nicht geglaubt oder mir wird nicht mal zugehört. Ja, es wird nicht mal wahrgenommen, dass da etwas ist. Und das ist natürlich eine ganz bewusste Strategie, Geheimniswahrung zu erreichen über Angst und über verschiedene andere Bedrohungsszenarien, die Täter dann ganz bewusst einsetzen. Und was auch häufig, ich würde fast sogar sagen, also häufig bis immer eine Rolle spielt, ist, dass man mit der sogenannten Schuldumkehr arbeitet. Du hast das gewollt. Wenn du nicht so gewesen wärst und du mir nicht so nahe gekommen wärst, du wolltest doch, dass ich mich mit dir unterhalte über deine Probleme. Und das andere hat sich dann so ergeben. Ja, der Übergriff, der hat sich dann so ergeben. Aber du bist doch diejenige, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich habe Schwierigkeiten, ich brauche mal jemanden zum Reden. So, kannst du dich nicht daran erinnern, wie das hier losgegangen ist und so. Und das ist böse, richtig böse und leider sehr erfolgreich, weil es sehr verfängt, so dass diejenigen, denen das passiert ist, das Gefühl haben, ich habe was falsch gemacht und nicht der Täter hat was falsch gemacht. Und dabei ist es genau umgekehrt. Das Kind hat keine, gar keine Schuld. Der Jugendliche hat keine, überhaupt keine Schuld. Die Verantwortung und die Schuld liegt allein beim Verursacher, allein beim Täter. Und das ist genau das, was eigentlich glasklar vor einem liegt. Das Schaffen, diese Menschen umzudrehen und zu einem ganz unguten Gefühl zu gestalten, weil sie das eben brauchen, um die Geheimniserfahrung hinzubekommen, damit sie eben nicht als verurteilter Straftäter in den Knast gehen. Das ist so definitiv die nächste Strategie, die Täter fangen.
Und es geht oft ja auch um genau das, was du gerade sagst, ne? Für Kinder in der Mitte des Prozesses fühlt es sich zum Teil ja noch nicht mal falsch an, ne? Weil wenn wir jetzt nochmal gucken auf den Staat, wir haben das gesagt, es geht um Beziehungsangebote, es geht um Privilegien, es geht um Zuwendung, um Aufmerksamkeit, dann ist es der Staat, der sich vielleicht gar nicht falsch anfühlt, der sich schön anfühlen kann übrigens. Ich bin besonders gesehen, ich werde besonders wahrgenommen. Oft nutzen Täter die Biografien der Kinder. Wir haben eben gesagt, es ist strategisch, also auch zu gucken, wer ist ein potenzieller Betroffener, wen kann ich ausnutzen und da genau reinzugehen.
Nicht nur, dass sie diese Biografien nutzen, sondern die haben ein Gefühl dafür, wer besonders bedürftig ist. Täter haben häufig einen untrügsamen Sinn dafür, welches von diesen 8 Kindern eignet sich besonders gut als Missbrauchsopfer. Ich weiß immer, wie hart das klingt, wenn ich das so sage, aber so brutal ist es. Die wissen genau, welches Kind reden würde und welches Kind sich wenden würde an wen und welches Kind es genau nicht machen würde, weil es eben häufig hat das was mit hoher Bedürftigkeit zu tun. Und die wird gnadenlos ausgenutzt.
Und das ist es, ne? Also es wird ausgenutzt und dann findet genau das statt, was du gerade beschrieben hast, nämlich eine Verantwortungsumkehr. Zu sagen, aber du wolltest, du bist schuld. Und das wirklich Schlimme ist, bei den aufgedeckten Fällen, wir wissen das, wir beschäftigen uns beruflich viel damit, um Schutzfaktor zu sein. Wir wissen, dass die Kinder und Jugendlichen am Ende da stehen und oftmals mit dem Gefühl, zumindest wenn wir starten in dem Prozess der Aufarbeitung und der Klärung, mit dem Gefühl, wirklich auch selbst schuld zu sein, das mitverursacht zu haben, Verantwortung zu tragen. Und das ist so hochdramatisch, weil genau das eben das nochmal auch perfide macht. Also nicht nur der Missbrauch selbst, sondern eben auch das Missbrauchen der Emotionen, das Missbrauchen der Gefühle, der Sicherheitsstrukturen dieser Kinder und auch dem Selbstwert, dem Glauben an sich selber. Also so irritiert zu sein in den Grundfesten, am Ende sich zu fragen, und habe ich das verdient, habe ich das selbst verursacht und bin ich daran schuld? Und das macht so perfide, weil gerade sexualisierte Gewalt so eine doppelte Missbrauchskomponente hat.
Ich kenne das auch aus therapeutischen Prozessen. Das ist oft der härteste Teil innerhalb einer Therapie, dass das Kind, der Jugendliche, wieder glaubt, dass er unschuldig ist und dass er null Verantwortung dafür trägt. Das ist oft ein Wahnsinnsprozess, weil das so indoktriniert worden ist. Und das wieder, also den Glauben wieder an sich selbst hinzukriegen, wirklich wieder zu merken, da war ein Erwachsener, dessen Strategie es war, dass das genau so sich anfühlt, das ist gar nicht so einfach im therapeutischen Kontext. Und wenn das gelungen ist, dann hast du oft schon ganz, ganz viel gewonnen tatsächlich. Und vielleicht noch daran anknüpfend, wenn wir uns diese Strategien verdeutlichen, die wir jetzt gerade miteinander so sichtbar gemacht haben, dann liegt genau da auch übrigens wieder die Chance für das Helfersystem. Um es konkret zu machen, wenn die größte Strategie oder das Wichtigste, was der Täter braucht, also quasi die Basis ist, dass nicht drüber gesprochen wird. Also ja, Geheimniswahrung heißt ja, niemand spricht drüber. Das ist erste und wichtigste Strategie, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann ist es eben das Allerwichtigste, dass du einen institutionellen Kontext aufbaust, in dem genau das nicht aufgeht. Zum Beispiel durch eine sehr, sehr gut funktionierende Feedback-Kultur. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich dir jeden Tag sage, Alex, das hat mir gefallen und das hat mir auch gefallen und das fand ich übrigens schwierig und da war ich auch nicht sicher, wie ich das finde und das total üblich zwischen uns ist, dann würde ich auch sofort sagen, du hör mal, die Marie, die war gerade 2 Stunden mit dir alleine im Büro, warum eigentlich? Wenn aber die Frage, warum du mit der Marie 2 Stunden alleine im Büro warst, das erste Feedback wäre, was ich dir überhaupt jemals gegeben hätte, dann würde ich dir das Feedback nicht geben, weil das viel zu heikel ist. Das heißt, es braucht eine durchgängige, gelebte Feedback-Kultur im Kollegenkreis, zwischen KollegInnen, zwischen Vorgesetzten und Kollegen. Und wenn du das durchgängig hast und jeder ständig quatscht und redet und dauernd fragt, warum machst du das eigentlich und so, dann ist es wahnsinnig schwer für Täter, ausgerechnet dann zu sagen, da wird jetzt nicht drüber geredet. Wenn es aber üblich ist, dass man sich gegenseitig in Ruhe lässt, dass man erstmal so nicht so viel sagt und nicht so viel hinterfragt und fragt, ja, dann haben es Täter halt auch sehr, sehr leicht.
Ja, und gleichzeitig muss man das lernen. Also ich möchte nochmal sensibilisieren, auch für die Seite unserer PädagogInnen, die das üben müssen, ne? Also dass das eine gelebte Kultur wird, weil wenn wir wenn du in ein Unternehmen startest, dann startest du da übrigens nicht unbedingt immer rein als der Pädagoge mit dem breiten Rücken, der gelernt oder weiß, ich sag eine Meinung, ich habe eine Haltung, ich gebe dir Feedback. Sondern du startest auch erstmal in ein Team. Du startest neu da rein, du bist vielleicht der oder die Neue. Du musst kommst aus dem Studium, aus der Ausbildung, aus einem theoretischen Kontext und du lernst dich erstmal in der Praxis zurechtzufinden. Und dann ist es so entscheidend, was ist Unternehmenskultur, was ist Teamkultur, weil genau darin lernst du deinen Umgang damit. Deshalb will ich nochmal sagen, keiner oder die wenigsten kommen quasi fertig mit breitem Rücken, mit einer gelernten Feedback-Kultur und haben das sofort parat, sondern es ist institutionelle Verantwortung und da spannt sich ein bisschen der Bogen zurück, zu sagen, das ist einfach auch eine Aufgabe, eine systemische Aufgabe als Träger, das möglich zu machen, so eine Kultur vorzuleben, so eine Haltung vorzuleben, um das möglich zu machen, um Mitarbeitern zu ermöglichen, genau das zu lernen, diese Feedback-Kultur, dieser Umgang miteinander und dass wir Menschen ausbilden, befähigen und einarbeiten in Kontexten, in denen genau das üblich ist, weil wir sagen, das ist übrigens einer der Schutzfaktoren und den leben wir hier. So, das ist total wichtig, das ist unsere institutionelle Antwort auf Täterstrategien, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen es Täter so schwer wie möglich haben. Denn du hast am Anfang was gesagt, wir können das nicht ausschließen. Das kann keiner. Es kann keiner zu 100% garantieren, dass das nicht in unserem Unternehmen, da wollen wir auch ehrlich und transparent sein und sagen, wir wollen ja auch eine Kultur schaffen, dass wir uns hinterfragen und dass wir auch einen kritischen Umgang mit uns selber pflegen. Keiner kann die Hand dafür ins Feuer legen und sagen, das würde hier niemals vorkommen. Aber das, was wir tun müssen und wofür wir in Verantwortung stehen, ist Strukturen zu schaffen, die es so schwer wie möglich machen und die dafür sorgen, dass wir so wenig Optionen wie möglich geben, hier ein Täter zu sein.
Und das sind ja 2 Seiten derselben Medaille. Menschen, die sich trauen, Feedback zu geben, die das regelmäßig machen und eine institutionelle Kultur. Das eine lebt ja vom anderen. Und ich gebe dir absolut recht, wenn du es geschafft hast, diese Kultur aufzubauen, dann ist es eben auch gar nicht mehr so schwer, wenn du ein neuer Mitarbeiter bist, weil du merkst, oh, das machen ja alle hier, dann mache ich das jetzt auch halt so, ne? Und wenn das aber überhaupt nicht üblich ist und Menschen das gar nicht tun, also Menschen das schon nicht tun, dann kannst du es von einem Neuen schon mal gar nicht erwarten, dass der jetzt reinkommt und jetzt plötzlich damit anfängt. So, deswegen ist es eben so wichtig, dass man das nicht nur hier und da mal macht, sondern dass, ja, Feedback-Kultur zur institutionellen Verantwortung gehört und wirklich, ja, Kultur ist, also gelebte Kultur, die sich dann durchs Unternehmen zieht. So. Und das halte ich tatsächlich auch für relativ entscheidend. Übrigens, auf der anderen Seite, das hat auch viel mit Führung zu tun. Feedback-Kultur, Fehlerfreundlichkeit, Kommunikation auf Augenhöhe, all das ermöglicht ja Kommunikation. Wenn ich schon mit Angst führe, ja, also sehr autoritär führe, mit Angst führe, brauche ich mir über die Etablierung einer Feedback-Kultur keine Gedanken zu machen. Und wenn ich ein System von Angst und viel Autorität aufgebaut habe, das ist ein super Nährboden für sexuell übergriffige Täter. Ein super Nährboden. Und das bedeutet eben, wenn du als Einrichtung diesen Nährboden entziehen willst, dann brauchst du halt das Gegenteil. Dann brauchst du eine Idee davon, dass du sagst, ja, ich bin der Vorgesetzte, das stimmt. Das heißt, ich habe eine andere Rolle als du, aber ich bin nicht besser oder schlechter. Und ich bin genauso kritisierbar wie du auch. Und du kannst mir Feedback geben, ich kann dir Feedback geben. Das ist übrigens unabhängig davon, wo ich in der Hierarchie stehe, völlig Wurst. Und wenn ich dahin komme, dass wir das auch führungsmäßig legen, deswegen machen wir zum Beispiel bei uns auch jetzt demnächst den dritten Durchgang Führen mit Haltung. Das ist ein Seminar, wo wir sagen, Führung nicht dem Zufall überlassen. Nicht jeder, der eine gute Fachkraft ist, ist automatisch eine gute Führungskraft. Deswegen machen wir so ein Seminar, um Menschen in Führung auch zu schulen. Weil das letztendlich auch der beste Kinderschutz ist, wenn Menschen wissen, wie man führt, wenn Menschen wissen, wie man so führt, dass Kommunikation eher gefördert wird, als dass man sie unterbindet.
Dem kann ich nur zustimmen und ich glaube, und damit haben wir so ein bisschen den Bogen gespannt. Wir kommen so langsam auch zum Ende dieser Folge. Wir haben es ja angekündigt, das ist eine Doppelfolge. Also in 2 Wochen hört ihr den zweiten Teil, in dem wir uns eben mit der strukturellen Seite beschäftigen. Also was passiert in den Teams? Was bedeutet das für KollegInnen untereinander? Was braucht es, um gut schützen zu können in den Teams ganz konkret? Und was sind Hemmnisse? Und schützen Systeme wirklich immer an erster Stelle die Kinder oder manchmal eben auch sich selbst? Und mit dieser Frage wollen wir in die nächste Folge gehen. Ich danke dir.
Danke, Alex.
Bis dann.
Kinderschutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.